Unter einer paradoxen Intervention versteht man verschiedene psychotherapeutische und pädagogische Methoden, die in scheinbarem Widerspruch zu therapeutischen Zielen stehen, die aber tatsächlich dafür entworfen sind, diese Ziele zu erreichen. So lernt man das im Pädagogikstudium. Wenn man das Mittel der paradoxen Intervention zum Beispiel in der Schule anwendet, dann überrascht man damit verhaltensauffällige Schüler so sehr, dass die mit ihrem störenden Verhalten aufhören. Soweit die Theorie. So hat es auch Carina gelernt, die ist ja Sonderschullehrerin, wurde also dafür ausgebildet, dass sie mit besonders schwierigen Schülern umgehen kann. Das klassische Beispiel für eine paradoxe Intervention, das auch Carina von ihrem Professor gelernt hat, war, dass wenn ein Schüler zum Beispiel im Unterricht seine Stifte zerbricht, dann soll man den als Lehrer fragen, hier soll ich dir helfen? Dann ist der Schüler so überrascht, dass er das störende Verhalten einstellt und man im Unterricht weitermachen kann. Daraufhin hat dann Carina den Professor gefragt, was ist, wenn er ja sagt? Ja, theoretisch müsste man dann das Ganze durchziehen, aber das passiert eh nicht. Ein paar Jahre später ist Carina tatsächlich Sonderschullehrerin an einer Sonderschule für verhaltensauffällige Kinder und am Anfang einer Unterrichtsstunde stört ein Schüler, indem er Stifte zerbricht. Oh, wie aus dem Lehrbuch. Wunderbar, jetzt kann ich endlich mal das anwenden, was ich gelernt habe. Carina baut sich also vor ihm auf, vor diesem Achtklässler und fragt, na, soll ich dir helfen? Der schaut sie völlig unbeeindruckt an und sagt, ja. Okay, was mache ich jetzt? Was hat der Professor gesagt? Durchziehen. Na gut, also setzt sich Carina neben den Schüler, nimmt sich das Federmäppchen und zerbricht einen Stift nach den anderen. Es waren über 30 Stifte in diesem Federmäppchen. Und als das Ganze dann vorbei war, so, dann sind wir jetzt ja fertig und können mit dem Unterricht anfangen. Da war der Schüler dann schon ein bisschen perplex und hat wirklich Ruhe gegeben. Allerdings ging Carina danach so ein bisschen die Muffe, was ist, wenn die Eltern sich jetzt beschweren? Ja, wie erklärt man sowas? Sie ist dann zur Schulleitung gegangen, hat den Fall geschildert. Ihre Chefin hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen und meinte, genau richtig, sie gibt ihr Rückendeckung, es kam aber nie was von den Eltern. Ja? Hier hat paradoxes Verhalten des Lehrers zu einer Verhaltensbesserung des Schülers geführt. Paradoxes Verhalten kann aber auch zutiefst verunsichern. Im KZ Dachau mussten die Häftlinge auch immer wieder außerhalb des Lagers auf den Feldern arbeiten. Und bei ihrer Rückkehr ins Lager mussten sie an einem SS-Wachmann vorbei. Da konnte es dann vorkommen, dass ein Häftling wegen lehmverschmierter Schuhe, logisch, man hat auf den Feldern gearbeitet, rausgezogen wurde und wegen Zerstörung von Staatseigentum zu 20 Schlägen im Block mit dem Ochsenzieher verurteilt wurde. Das ist eine potenziell tödliche Strafe, also mal die Größenordnung. Was wird dieser Häftling beim nächsten Arbeitseinsatz tun? Der wird tunlichst darauf achten, dass seine Schuhe danach blitzblank sind. Um dann vom selben Wachmann rausgezogen zu werden und wegen Arbeitsverweigerung zu 20 Schlägen mit dem Ochsenzieher im Block verurteilt zu werden. Weil wer so saubere Schuhe hat, der kann ja wohl nicht ordentlich gearbeitet haben. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was so ein paradoxes Verhalten mit Menschen macht. Das war eine ganz gezielte, perfide Absicht, Menschen zu zerstören. Egal wie, paradoxes Reden oder Verhalten ist anstrengend. Es ist schwierig auszuhalten. Egal, ob es zielführend sein kann, wie in der Pädagogik, oder ob es rein destruktiv eingesetzt wird, wie von der SS. Darum gibt uns die Jahreslosung dieses Jahr auch einen echten Brocken zum Kauen. Dort finden wir nämlich so eine paradoxe Aussage. Ich möchte mir die Jahreslosung 2020 mit ihrem Kontext mal vorlesen. Hier kommt der Predigttext aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?« fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation?« sagte Jesus zu ihnen. »Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen?« »Bringt den Jungen zu mir.« Man brachte ihn, und sowie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. »Wie lange geht das schon so mit ihm?« fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann, »oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, hab Erbarmen mit uns und hilf uns.« »Wenn es dir möglich ist, sagst du«, entgegnete Jesus, »für den, der glaubt, ist alles möglich.« Da rief der Vater des Jungen, »Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben.« Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. »Du stummer und tauber Geist«, sagte er, »ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein.« Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten, und da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, »Warum konnten wir den Geist nicht austreiben?« Jesus erwiderte, »Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet.« Eine ziemlich lange und ziemlich dichte Geschichte, die wir gerade gehört haben. Da geht richtig die Post ab. Jesus hatte gerade mit Petrus, Jakobus und Johannes, war er auf einem Berg, hat er sich zurückgezogen, und dort hatten sie die sogenannte Verklärung erlebt. Mose und Elia waren ihnen erschienen und Jesus hat ein gutes Stück seiner Göttlichkeit offenbart. Er hat ganz weiß zum Leuchten angefangen, die Jünger müssen total beeindruckt von da zurückgekommen sein. Und von diesem heiligen Moment kehren die vier zurück und kommen in den absoluten Tumult. Eine Menschenmenge hatte sich um die Jünger zusammengefunden. Ich glaube, die wussten gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Denn da war dieser Mann, Vater eines Jungen, verzweifelt. Er wusste nicht mehr ein noch aus. Dieser böse Geist, der sein Kind quälte, der brachte ihn an den Rand seiner Kräfte. Der wird schon alles versucht haben, aber nichts half. Und dann kommt dieser Jesus in die Nähe. Der kann das doch, der hat doch diesen Ruf, der hat doch bewiesen, dass er auch solchen Geistern Herr wird. Gut, jetzt ist Jesus nicht da, dann nehmen wir halt die Jünger. Ja, seine Schüler, die müssen das doch auch können. Das denken auch die Jünger, dass sie das auch können. Schließlich haben sie es ja schon oft genug erlebt, dass Jesus das kann. Und wenn Jesus das kann, dann learning by doing. Und Jesus hat sie ja gerade eben erst ausgesandt. Und es hat funktioniert. Sie haben das Evangelium gepredigt. Sie haben Kranke geheilt. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Das hat funktioniert. Aber sie scheitern. Es klappt nicht. Der Geist in diesem Jungen lässt sich nicht beeindrucken. Die Jünger sind verwirrt, der Vater ist enttäuscht, die Schriftgelehrten aufgebracht und sie nutzen die Gelegenheit, um die Jünger in eine theologische Diskussion zu verstricken. Und um sie alle herum eine ganze Menge von Menschen, die sich nichts entgehen lassen will und alles mitbekommen möchte. Und in dieses Chaos kommt Jesus hinein und klärt die Situation. Und er lehrt die Anwesenden ganz viel über Glauben und Vertrauen. Und was genau, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Die große Frage, die über diesem Text steht, ist die, was ist Glaube? Denn daran entscheidet sich ganz viel davon, wie wir diesen Text verstehen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, die Bibel ist voll mit Glauben. Also auch mit diesem Wort. Das kommt ständig vor. Das ist von zentraler Bedeutung. Es wird in all seinen unterschiedlichen Bedeutungsmöglichkeiten gebraucht. Das ist im Deutschen ja nicht anders. Ich kann das Wort Glauben ganz unterschiedlich verwenden. Ich glaube, es regnet morgen. Na, sind viele Wolken am Himmel. Wettervorhersage hat es auch gesagt. Das ist eine begründete Vermutung in die Zukunft. Ich kann sagen, ich glaube an mich. Dann ist das ein Ausdruck von Selbstbewusstsein. Oder ich kann auf eine Frage antworten, wenn ich mir nicht sicher bin. Ich glaube schon. Ja, das ist dann so ein sehr unsicheres Vermuten, wenn man nicht genau weiß, was so kommen wird. Und dann gibt es noch dieses Ich glaube. Oder, um es mit dem Glaubensbekenntnis zu sagen, ich glaube an Gott. Aber was drückt denn dieses Glauben dann aus? Es ist bestimmt ein Aspekt dieses Glaubens, bestimmte Aussagen für wahr zu halten. Es kann keinen christlichen Glauben geben, ohne für wahr zu halten, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist. Oder dass Gott existiert. Oder dass Gott den Menschen unbedingt liebt. Das ist alles richtig wahr und gut. Aber es ist zu wenig, wenn das alleine unser christlicher Glaubensbegriff wäre. Nur bestimmte Dinge für richtig zu halten, das macht nicht den christlichen Glauben aus, den biblischen Glauben aus. Der Glaubensbegriff, den wir in Gottes Wort finden, der ist viel tiefer. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Beziehung. Und das finden wir auch in dem Predigttext von heute wieder. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott und das im biblischen Sinne meint, dann sagt er damit, ich habe eine vertrauensvolle Beziehung zu diesem Gott. Ich vertraue Jesus, ich glaube ihm. Der Vater dieses Jungen muss davon gehört haben, dass dieser Jesus Wunder getan hat, dass er Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Und er glaubt, er hofft, er vertraut darauf, dass Jesus auch ihm helfen kann. Und er setzt alles auf diese Karte. Er lässt sich von der Menschenmenge nicht abschrecken, auch nicht von dem Versagen der Jünger und auch nicht von den Diskussionen der Schriftgelehrten. Er bleibt dabei. Dieser Jesus kann helfen. Und er bleibt standhaft, er wartet und glaubt weiter. Und ich glaube, das kann uns ein Vorbild für unsere Art zu glauben werden. Ich will es machen wie dieser Mann und glauben und vertrauen, dass dieser Jesus die Macht, die Möglichkeit hat, in meinem Leben zu regieren, mir zu helfen, mein Leben wirklich in der Hand zu haben und zu einem guten Ziel zu bringen. Und es gibt ja auch bei uns diese Gruppen, die den Mann abschrecken. Da gibt's auch so viele Jünger Jesu in unserem Leben, um uns herum, die es bestimmt gut meinen, aber es einfach nicht auf die Kette kriegen, so zu leben, wie ihr Herr das will, und mich enttäuschen, vielleicht sogar verletzen. Lass ich mich dann von denen abschrecken, von Jesus abhalten, wende ich mich ab und sage, ey, wenn schon sein Bodenpersonal das nicht auf die Reihe bekommt, ey, dann will ich mit dem Gott auch nichts mehr zu tun haben. Oder sage ich es genau andersrum, nee, auch wenn seine Jünger das hier nicht auf die Reihe kriegen. Bei diesem Gott bleibe ich und auf den vertraue ich trotzdem und ich bleibe hier. Und dann sind da die vermeintlichen Schriftgelehrten, die mir erklären wollen, dass mein Glaube, mein Vertrauen doch jetzt endlich mal erwachsen werden muss oder wieder kindlich werden muss oder endlich charismatisch werden muss oder endlich bibeltreu werden muss. Die mir sagen, dass das ja alles gar nicht so sein kann, wie ich es erfahren habe oder wie ich es gelehrt bekommen habe. Die mich verunsichern. Und versteht mich nicht falsch, Korrektur und Horizonterweiterung durch andere Menschen halte ich für extrem wichtig. Aber ich will trotzdem daran festhalten, Jesus trägt, mein Glaube an ihn trägt, egal was die Schriftgelehrten in meinem Leben sagen. Und dann ist da noch was anderes, was mich an diesem Mann fasziniert. Er hält an Jesus fest, trotz aller Erfahrungen und Gefühle. Ich bin mir sehr sicher, der hat sich schon mehr als einmal wegen seines Sohnes an Jahwe gewandt, an diesen Gott Israels. Und der hat ihm nicht geholfen. Weder die Priester, noch die Pharisäer, noch die Gebete, noch die Opfer im Tempel. Der Geist bleibt. Der Sohn wurde nicht frei. Und auch die Jünger dieses neuen Rabbis helfen nicht. Und ganz ehrlich, denn irgendwann ist doch gut, oder? Irgendwann muss man doch sagen, alles klar, die Realität hat doch gezeigt, es bringt nichts. Hör mal doch einfach auf. Und dieser Mann bleibt. Trotzdem. Er wendet sich an Jesus, trotz seiner Erfahrungen, seiner Gefühle und seiner Zweifel. Er lässt sich nicht wegschicken. Gegen jede Erfahrung setzt er weiter auf Jesus. Es gibt im Markus-Evangelium noch eine Geschichte, die das fast noch eindrücklicher zeigt, noch krasser. Jairus, ein Synagogenvorsteher, geht zu Jesus, weil seine kleine Tochter im Sterben liegt. Und Jesus kommt mit, lässt sich aber dummerweise von einer anderen Geschichte aufhalten. Und so ist es zu spät. Es kommen Boten ihnen entgegen und sagen, du brauchst den Meister nicht mehr länger zu beehren. Jairus, du brauchst ihn nicht mehr, deine Tochter ist tot. Und da hätte Jairus eigentlich sagen können, alles klar, wenn sie tot ist, Jesus, dann danke für deine Hilfe, das war's wohl. Aber Jesus sagt, nee, was reden die denn? Glaub du nur, wird alles gut. Wie soll denn da alles gut werden? Die ist tot. Und Jairus glaubt Jesus und geht trotzdem mit. Und dann sitzen schon die Klageweiber vor der Tür. Das sind die Experten, was Leben und Tod angeht. Ja, das Mädchen war tot, das haben alle gesagt. Und Jesus sagt, warum? Was stellt ihr euch hier so an? Die schläft doch nur. Alle Versammelten bekommen einen Lachanfall aufgrund dieser blödsinnigen Aussage. Und Jairus bleibt trotzdem bei Jesus und glaubt ihm trotzdem. Entgegen jedes Gefühls, entgegen jeder Realität. Beide Männer, Jairus und der Vater dieses besessenen Kindes hier in der Geschichte, die leben diese Art von Glauben. Sie halten an Jesus fest, egal was die Gefühle, was die Welt um sie herum, was die Erfahrung, was das Offensichtliche auch sagen mag. Und das beeindruckt mich. Das fordert mich heraus. Für mich war die Frage nach Gefühlen im Glauben eine ganze Zeit lang, als ich angefangen habe zu glauben, wirklich wichtig und schwierig. Lobpreis war für mich lange die Ausdrucksform meiner Gottesbeziehung. Ich habe in 2 Lobpreisbands Schlagzeug gespielt und wenn ich hinter dieser Kiste sitze, dann begegne ich Gott. Da passiert was. Das war mein Zugang. Selbst wenn ich nicht Schlagzeug gespielt habe und im Gottesdienst möglichst laut, möglichst hart Gott gelobt wurde, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, das geht über das hinaus, was ich mit meinem Verstand fassen kann. Da sind Saiten in mir angeschlagen worden, die nichts anderes geschafft haben. Da habe ich mich gefühlt wie im 7. Himmel, wenn ich Gottes Gegenwart gespürt habe, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, vor Gottes Thron zu stehen. Aber was, wenn das mal nicht geklappt hat? Wenn sich trotz toller Musik, trotz Schlagzeug kein Hochgefühl einstellt, wenn ich Gottes Gegenwart nicht spüre, und das nicht nur in einem Gottesdienst, sondern mal über eine längere Zeit, das hat mich in meine erste große Glaubenskrise geführt. Und ich habe länger gebraucht, um zu kapieren, meine Gefühle im Lobpreis sind wunderbar, ein echtes Geschenk Gottes. Aber sie sind nicht das Fundament meines Glaubens. Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht spüre. Gottes Zusagen gelten, auch wenn die Musik mich nicht erreicht. Anbetung ist auch dann möglich, wenn es mir nicht gut geht. Weil mein Glaube auf Gottes Zusagen und auf sein Wort gründet und nicht auf meinen Gefühlen. Und noch spannender wird es dann, wenn wir das, was wir glauben und das, was wir erleben, nicht in Einklang bringen. Darum wird es im nächsten Punkt nochmal ausführlicher gehen, aber ich mache das trotzdem schon mal an einem Beispiel, um den richtigen Glaubensbegriff nochmal deutlich zu machen. Was ist, wenn wir nicht das erleben, was wir glauben? Ich habe gerade schon von meiner ersten Glaubenskrise erzählt, jetzt erzähle ich von meiner zweiten. In Johannes 14, Vers 13 steht, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Klare Aussage, oder? Braucht man nicht viel drumherum auszulegen, zu debattieren. Wenn ich das bitte, in Jesu Namen, also in seinem Sinne, dann wird er mir das geben. Habe ich gemacht. Mehrfach. Ist aber nicht passiert. Hat er mir nicht gegeben. Und ich bin mir heute immer noch sicher, es war in seinem Sinne, was ich da gebeten habe. Warum klappt das nicht? Warum passiert da nichts? Warum funktioniert das nicht? Daran bin ich fast irre geworden. Ich musste lernen, dass mein Glaube nicht nur dann wirksam ist, wenn er funktioniert, sondern dass Glaube mehr ist. Dass mein Vertrauen, meine Hingabe an Jesus auch dann gilt, trägt und bleibt, wenn ich Dinge anders erlebe, als ich das eigentlich sollte. Weil Glaube bedeutet, auch gegen mein Erleben, gegen meine Gefühle an Gott festzuhalten. So, wenn wir jetzt also die Frage sehen, die da vorne steht, was ist Glaube? Wenn wir das jetzt beantworten sollten, dann könnten wir sagen, Glaube ist, Jesus zu vertrauen, egal was Menschen oder Umstände sagen. An ihm und seinem Wort festzuhalten. Und dann könnte man die Jahreslosung vielleicht auch anders übersetzen. Anstelle von, ich glaube, hilf meinem Unglauben, würde dann dort stehen, ich vertraue dir, hilf mir mit meinem Misstrauen. Das klingt schön, oder? Das ist schöner als mit dem Glaube, Unglaube, das ist, ja. Es löst aber das Dilemma, das in das uns die Jahreslosung führt, nicht auf. Und diesem Glaubensdilemma oder wie man auch sagen könnte, diesem Vertrauensdilemma von uns Christen, möchte ich jetzt den nächsten und letzten Punkt für heute widmen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt Luther. Ich glaube, hilf mir aus meinem Unglauben heraus, sagt die Neue Genfer Übersetzung. Ich vertraue dir, hilf mir mit meinem Misstrauen. Egal wie man diesen Vers 24 übersetzt, er führt uns unser großes Dilemma des Glaubens vor Augen. Als ich gesehen habe, dass das die Jahreslosung für dieses Jahr ist, habe ich mich tierisch gefreut. Ich liebe diesen Vers, ich mag den total. Und gleichzeitig habe ich geschluckt, weil er uns wirklich an einen ganz schweren Punkt unseres Glaubens führt. Und wer sich jetzt heute hier leichte, einfache Antworten erhofft, den kann ich jetzt schon mal enttäuschen. Vielleicht gebe ich euch gar keine Antworten, müssen wir mal gucken. Aber leicht und einfach werden sie sicher nicht. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Mühe, die ich und viele andere Christen mit diesem Text haben und sie nicht auflösen, denn das kann ich nicht. Aber ich will versuchen, mit euch einen Weg zu finden, das auszuhalten, das lebbar zu machen. Mein erster Impuls war, wir gucken mal, ob wir das anders übersetzen können. Ja, wenn wir das so ein bisschen anders übersetzen, dann wird es vielleicht nicht ganz so schwer. Denn so wie Luther das übersetzt, dieses Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist doch sehr unlogisch. Ja? Wie will man denn Glauben und Unglauben in einem Satz? Das funktioniert doch nicht. Also wäre doch die Übersetzung Ich will glauben, hilf meinem Unglauben viel schöner. Da haben wir dann auch kein Dilemma. Wäre es, wenn man es so übersetzen könnte. Aber meine sehr bescheidenen Griechischkenntnisse und die sehr guten Griechischkenntnisse aller anderen Auslegungen, die ich so gefunden habe, sagen, das geht nicht. Da steht kein Wunsch, ich will glauben. Da steht eine Zustandsbeschreibung, ich glaube, ein Fakt. Also, haut nicht hin, dieser Ausweg bleibt uns versperrt. Wie lösen wir das sonst auf? Wie bringen wir diesen Glauben und Unglauben dann zusammen? Ich will das ganz praktisch machen. Kinder sind ja sehr unterschiedlich. Auch im Umgang mit Krankheiten. Wenn Junia, meine vierjährige Tochter, Fieber hat, dann springt die auch mit 40 Grad Fieber noch auf dem Sofa rum. Vollkommen unbeeindruckt. Um dann irgendwann umzukippen und 16, 18, 20 Stunden durchzuschlafen. Wie tot. Wie ein Stein. Dann wacht sie auf und ist wieder gesund. Eine sehr angenehme Art, krank zu sein. Vor allem für die Eltern. Aber auch für sie. Mein zweijähriger Sohn Thaddäus, der ist schon ab einer Temperatur von 38 Grad zu nichts mehr zu gebrauchen. Glasige Augen, weinerlich, fix und fertig. Aber der arme Kerl kann sich dann nicht einfach gesund schlafen. Der wirft sich die ganze Nacht hin und her. Der atmet so laut, dass wir es zwei Zimmer weiter bei geschlossenen Türen noch hören. Der weint im 15-Minuten-Takt. Das ist für alle sehr anstrengend, auch für ihn. Der kommt mit Fieber einfach nicht so gut zurecht. Der leidet da wirklich. Und immer wieder gibt es auch Momente, wo wir merken, der kommt aus seinem Fieberwahn nicht mehr raus. Der glüht, der ist dann nicht mehr ansprechbar. Und in den Momenten bin ich so froh, dass es Fiebersaft gibt. Und er bei Thaddäus auch wirklich wirkt. Und das ist so faszinierend zu beobachten. Man flößt diesem kleinen Kerl den Saft ein und innerhalb von Sekunden entspannt sich der Körper. Das Fieber sinkt, er wird ruhig, er atmet tiefer, er schläft ein und hat Ruhe. Echt cool. Fiebersaft funktioniert. Das habe ich mehrfach getestet, das ist wiederholbar. Das geht. Wisst ihr, was nicht geht? Gebet. Als guter Vater, Christ und Pastor bin ich immer ganz stolz, wenn ich daran denke, zu beten, wenn es meinen Kindern nicht gut geht. Und ich komme auf diese Idee meistens sogar, bevor ich ihnen Fiebersaft gebe. Klasse, oder? Und ich würde so gerne mich hier hinstellen und die Geschichte von gerade nochmal erzählen. Und das Wort Fiebersaft mit Gebet ersetzen. Aber mein Gebet wirkt nicht. Zumindest nicht so sofort, so nachvollziehbar und wiederholbar wie der Saft. Ich sehne mich nach dieser Erfahrung, wie mit dem Saft zusehen zu können, wie mein Gebet wirkt, wie ich bete und das Fieber sinkt. Und ja, ich könnte jetzt ganz viele Erklärungen aus dem Hut zaubern. Die kenne ich alle und die halte ich für richtig. Gott ist ein souveräner Gott, der nicht durch ein Gebet zum Handel gezwungen werden kann. Ja, er handelt anders, als ich es erwarten kann. Er handelt auch durch Medikamente. Ja, das stimmt alles. Und trotzdem fühle ich mit diesem Vater aus dem Predigttext. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube von Herzen. Ich weiß, dass Gott alles kann. Ich weiß und habe es selber erlebt, dass Gott Wunder tut, auch durch mein Gebet. Ich glaube, dass Gott das Fieber meines Sohnes mit einem Schnipsen wegnehmen kann. Von jetzt auf gleich, sofort. Und ich vertraue darauf, dass er es gut meint. Mein Glaube fußt nicht auf Erfahrungen, sondern auf Vertrauen, ganz wie ich es eben gesagt habe. Und trotzdem ist da dieser Unglaube. Wird Gott wirklich heilen, wie sein Wort es verspricht? Wird er mein Gebet erhören? Oder sollte ich lieber sofort den Fiebersaft geben? Und in diesem Dilemma stehe ich. Da ist das, was ich vom tiefsten Herzen glaube und was auf eine ganz, ganz tiefe und feste Glaubenserfahrung, Vertrauensbeziehung von Jesus fußt und das ich nicht erlebe oder anzweifle, so ganz tief in mir drin. Und ich könnte jetzt hier eine Umfrage machen, aber bitte lasst die Hände unten. Ich könnte fragen, wer von euch glaubt, dass Gott heute noch Gebet erhört, dass er heilen kann, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der es unfassbar gut mit uns meint. Ich bin mir sicher, Ganz, ganz viele Hände würden hochgehen. Meine auch. Meine Hand wäre oben. Und dann wäre da diese zweite Frage. Jeder soll seine Hand jetzt mal oben lassen, der wirklich damit rechnet. Der von ganzem Herzen darauf vertraut und fest davon ausgeht, dass Gott ein gebrochenes Bein sofort wieder zusammenwachsen lassen kann, ohne jeden Arzt und ohne jeden Gips. Dass Gott Krebs verschwinden lassen kann, ohne irgendwas, ein Gebet. Dass Gott Depressionen heilt, und zwar jetzt und sofort. Und dann müsste meine Hand, wenn ich ganz ehrlich bin, nach unten gehen. Ich glaube das. Aber ich rechne doch so oft nicht damit. Das ist das Dilemma, in das uns diese Jahreslosung führt. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Die Jahreslosung befreit uns davon. Das Dilemma ist auch ohne Jahreslosung da. Sie gibt diesem Dilemma nur Worte. Das, was wir vielleicht spüren, aber als guter Christ sagt man sowas doch nicht, oder? Da glaubt man Gott doch. Und hier merken wir, ey, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht die Einzigen. Das darf so sein. Wir dürfen so denken, wir dürfen so empfinden. Denn Jesus heilt diesen Jungen. Der Glaube des Vaters scheint gereicht zu haben. Jesus sagt nicht, nee, wenn da noch Unglaube bei dir ist, geh erst mal heim und überprüf das mal. Und wenn du richtig glaubst, dann kommst du wieder. Es reicht. Dieser Unglaube, das, was der Vater nicht fassen kann, reicht für Jesus. Er macht diesen Sohn gesund. Er darf mit all seinen Zweifeln, seinem Misstrauen, seinem Unglauben zu Gott kommen. Jesus nimmt ihn an. Wenn wir eine Sache aus der Jahreslosung lernen, dann dass der einzige richtige Umgang mit Zweifeln, mit Misstrauen und Unglauben ist, damit zu Jesus zu kommen. Sie ihm ehrlich zu sagen, sie hinauszuschreien. Und natürlich bleibt Vers 23 eine Herausforderung zu uns, wenn Jesus sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich. Ja, dann werden wir weiter zu kauen haben. Darum müssen wir ringen. Dafür ist heute keine Zeit mehr. Aber ich werde diese Frage euch wieder servieren. Ich möchte dir heute zum ersten Gottesdienst 2020 mit der Jahreslosung diese Frage mitgeben. Wie sieht's aus mit deinem Glauben? Wie sieht es aus mit deinem Unglauben, mit deinen Zweifeln, mit deinem Misstrauen? Was traust du Gott zu? Theoretisch und ganz praktisch. Und was machst du mit deinen Zweifeln? Oder was machen sie mit dir? Treiben sie dich weg von Gott oder wirfst du dich in Gottes Arme? Ich will mir diesen Mann, diesen Vater zum Vorbild nehmen. Ich will schreien. Das finde ich das Stärkste an dieser Geschichte, dass der Mann das nicht so theoretisch verkopft mal darstellt, sondern der schreit das raus. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Bei Jesus können wir das. Schreien, Dinge klagen, meine Zweifel, meinen Unglauben. Bei ihm sind sie richtig aufgehoben. Und dann schauen wir mal, was Jesus mit unseren Zweifeln macht. Und weil ich ja weiß, dass gute Vorsätze im Gottesdienst meistens noch nicht mal den Weg über den Parkplatz überleben. Ja, also wenn man am Auto ist, hat man die guten Vorsätze schon wieder vergessen, möchte ich euch die Gelegenheit geben, diesen guten Vorsatz, den ich euch jetzt ans Herz lege, sofort zu erfüllen. Kommt jetzt zu Jesus. Sagt ihm, was euch bewegt in Bezug auf diese Jahreslosung, in Bezug auf euer Glaubensdilemma, wenn es das gibt. Und damit es nicht zu laut wird, wenn hier alle gleich losfangen zu schreien, man kann da auch innerlich schreien oder flüstern oder wie auch immer euch gerade ist. Ich lade euch ein, egal ob geschrien oder geflüstert, nutzt die nächste Minute der Stille, bevor das Musikteam im Lied anfängt, für ein Gespräch zwischen Jesus und dir. Amen.